Vater, danke für deine Gnade, danke für die Zeit jetzt in deiner Gegenwart, Herr. Danke für dein Reden, für das, was du uns mitgegeben hast, was du uns gesagt hast. Und dass wir deine Nähe erleben dürfen. Vielen, vielen Dank für deine Gnade. Und ich bitte dich auch jetzt, Herr, dass du mich führst und dass dein Wille in allem geschieht. Dass du uns dein Wort lebendig machst, Herr, dass du uns unser Herzen aufmachst, uns aufmerksam sein lässt. So, dass wir das nehmen, Herr, was du uns zeigst und umsetzen und deine Freude erleben. Danke für deine Gnade. Amen. Okay. Ich muss ein Stück zurückrutschen, ne? So. Dann knallst du oben das rein. Okay. Also, das Thema, worum es heute gehen soll, ist eine Frage. Und die Frage heißt: Brennt dein Altar? Brennt dein Altar? Und wir werden sehen, dass es mehrere Sichtweisen oder Altäre gibt, um die es heute gehen wird. Und wir nehmen mal ein paar Beispiele raus. Das ist also kein umfassender Bericht über alles, sondern es sollen ein paar Wichtigkeiten beleuchten, die für uns wichtig sind. Und zwar, erstmal die Frage so, was ist überhaupt ein Altar? Wofür brauchen wir den? Wofür ist der gut? Was wird dort gemacht? Das erkläre ich nicht alles im Detail. Wenn das einer ganz genau wissen will, kann er den 2. und den 3. und den 4. Mose lesen. Da wird das alles sehr ausführlich beschrieben. Da würde die Predigt heute dafür nicht reichen. Aber ich würde mal ein paar Leute erwähnen und kurz was dazu sagen. Und zwar der Erste, der ein Altar oder ein Jahr genutzt hat, war im Prinzip der Abel und der Kain. Von den zwei wird drin beschrieben in der Bibel. Und die haben Gott ein Opfer gebracht. Über wen auch geschrieben wird, ist der Noah. Hat man jetzt gerade bei den Kindern, ne? Der hat auch einen Altar gebaut. Wir gehen da noch ein bisschen näher rein. Oder, was wir jetzt schon oft in letzter Zeit gehört haben, Abraham hat einen Auftrag gekriegt, nach Kanaan zu ziehen und dort Altäre zu bauen und dort Gott anzubeten. Samuel hat einen Altar gebaut. Der Prophet Samuel. Saul hat mal einen Altar gebaut. David hat einen Altar gemacht. Und so weiter. Gibt es bestimmt noch mehr. Aber die kommen mir so. Und das Volk Israel hat auch einen Altar gebaut. Der war nicht so rühmlich. Da haben sie jemand anders angebetet. Und was mir so dazu kam, was man in den ganzen Menschen sehen kann, die das gemacht haben, es war immer ein Ort, wo sie Gott eine Gabe gebracht haben, wo sie Gott ein Opfer gebracht haben, um ihm zu nahen, um ihm zu zeigen, dass sie ihn lieb haben, um ihm Dankbarkeit entgegenzubringen. Und Gott hat ein Versprechen dazu gegeben, da kommen wir dann noch drauf. Und hat sie meistens beschenkt mit seiner Gegenwart oder hat geantwortet mit Feuer, gab es ganz verschiedene Sachen. Und bei Israel in der Wüste gab es auch Feuer, aber das war Feuer des Gerichts. Das wollen wir nicht erleben. Genau. Und genau, wir gucken uns mal das Beispiel vom Abel an und von Kain. Das war also das erste Mal. Und das steht in 1. Mose Kapitel 4. Wir gehen nicht alles bis zum Detail, weil dann wird es relativ umfangreich, aber es gibt immer so ein paar Aspekte und denkt, die nehmen wir mit. Und zwar, Abel und Kain waren beide Söhne von der Eva, also sozusagen die erste oder die zweite Generation Menschen auf der Erde. Und Abel war ein Schafhirte und Kain war ein Ackerbauer, also ein ganz normaler Bauer. Das heißt, er hat im Prinzip Getreide angebaut oder sowas in der Richtung und Abel hat Tiere gezüchtet. Und irgendwann haben sie sich dafür entschieden, Gott in Opfer zu bringen. Gott irgendwie Dankbarkeit zu zeigen, dass sie was zu essen haben. Und da steht in Vers 3 im 1. Mose 4, nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes ein Opfer. Einfach so als ein Satz. Das war der Teil von Kain. Und dann in Vers 4, Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, also Gott. So wird es noch ein bisschen näher erklärt. Hier steht drin, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Also wir sehen da einen kleinen Unterschied. Sie haben beide ein Opfer gebracht. Der Kain hat was genommen und der Abel hat drauf geguckt, dass es was ganz Besonderes ist. Es war ihm also was wert. Ne? Steht hier das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Und dann steht weiter, Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer. Wie auch immer sich das geäußert hat, irgendwie haben sie es mitgekriegt. Aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Warum, das sehen wir gleich. Und zwar hat Jesus irgendwo mal gesagt, an der Frucht erkennt man den Baum. Ne? Also wenn man nicht immer gleich sieht, was so im Herzen drin ist, dann sieht man es an dem, was aus dem Herzen rausguckt. Und das sehen wir gleich, was beim Kain rausguckt. Und zwar Vers 5 wieder. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Angesicht. Also das war in seinem Herzen drin. Obwohl er nach außen ein Opfer gebracht hat. Und Gott scheint es wichtig gewesen zu sein, was im Herzen drin war. Nicht einfach nur die Tat des Opferbringens. Und Jahwe fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn, dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür. Und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Es ist interessant, dass Gott das schon so zeitig gesagt hat. Und hier sagt Gott im Prinzip in Kain, hey, dein Herz ist nicht in Ordnung. Was wohnt da alles drin? Wie soll ich dein Opfer annehmen, wenn du so voller Ärger bist, so voller Zorn bist? Gott hat es schon gesehen, weil er sieht unser Herz, auch wenn es die Menschen vielleicht nicht sehen. Ne? Und deswegen hat Gott gesagt, das passt nicht zusammen. Und da musste ich so dran denken, das war noch vor meinem Geburtstag, wenn die Kinder dir so ein Geschenk bringen. Ne? Und manchmal, da ist, weiß ich, die schenken dir ein Bild oder so, ich denke mir einfach mal aus. Und das ist vielleicht ein bisschen komisch gemalt und da sind vielleicht ein paar Fehler drin. Aber das ist irgendwie völlig wurscht. Du freust dich einfach drüber, weil du magst, du siehst das Lächeln und das Licht in den Augen der Kinder. Und du freust dich darüber. Ne? Einfach, weil du das Herz siehst, weil das wichtig ist. Und das Papier ist ja bloß eine Ausdrucksform dafür. Oder, das steht halt auch einer dort, der hat keine Lust, ich sag mal, mir was zu schenken. Ne? War jetzt in dem Fall nicht so, aber ich denke das einfach mal aus. Oder ist vielleicht grollig. Ja, Papa, hast du was? Das merkt man doch sofort. Und dann sagt man, hey, was ist denn mit dem Herzen los? Da sagt man nicht, ach, schönes Geschenk, Dankeschön. Da hat man eigentlich innerlich sofort das Gefühl, hey, bei dir ist doch was nicht in Ordnung. Bring dir das in Ordnung, das ist doch viel wichtiger. Ne? Und so ähnlich hat Gott das hier gemacht und hat zum Kain gesagt, hey Kain, bei dir ist was nicht in Ordnung, bring das in Ordnung, da liegt die Sünde vor der Tür, also die war noch nicht drin, ne? Die lag sozusagen vor seinen Füßen, wie so eine Falle, ne? Und da Gott hat zum Kain gesagt, pass auf, da liegt was vor der Tür, wenn du jetzt weiterläufst, wenn du das weitermachst, was du jetzt gemacht hast, wirst du beherrscht, aber es soll nicht so sein, sondern du, ne, steht drin, du musst es sein, der über die Sünde herrscht. War der letzte Satz von Gott. Gut, hier steht sie bezwingen. Genau, ich habe hier der NEÜ, falls du die hast. Also neue evangelistische Übersetzung. passt. Nee, Bibel heute, Entschuldigung. Ist egal. So, jedenfalls, passt schon. Jedenfalls sagt Gott zu ihm, du musst drüber herrschen. Lass dich nicht beherrschen. Also schon damals, schon da, die zweite Generation, ihr hat Gott die Fähigkeit gegeben, zu entscheiden, und sich für das Richtige oder für das Falsche zu entscheiden. Ne? Sonst hätte Gott ihm nicht sagen können, du musst über die Sünde herrschen. Er hätte auch sagen können, na, das kannst du noch nicht, musst noch ein bisschen warten. Noch 2000 Jahre oder nee, war ein bisschen länger, 4000 Jahre und dann kommt Jesus und dann wirst du befreit und dann geht es weiter. Ne? Also es hat irgendwas mit unserer Entscheidung zu tun. Okay, das heißt, wir sehen hier draus, es geht ums Herz, dass das in Ordnung ist, sonst brauchen wir gar nichts zu machen. Und wir sehen den Unterschied. Der Kain, der hat das nur gebracht, damit er, ich sag mal, seine Vorschrift erfüllt hatte. Seinen Dienst erfüllt, er konnte ein Häkchen setzen, ich hab's gemacht und tschüss. Aber dem Abel, dem war es was wert, dem war es wichtig. Der hat sich da Mühe gegeben. Der hat das Beste rausgesucht von den Erstlingen. Also das Besondere, das hat er Gott gegeben. Und hat ihm damit gezeigt, hey Gott, du bist mir wichtig, ich hab dich lieb. Und Gott hat es angesehen. freundlich, steht hier. Okay. Dann in zweites Beispiel. Der Noah hat man auch hier gerade. Und zwar steht das ein bisschen später, eine Seite weiter. Da lesen wir kurz zur Vorinfo nur den einen Vers, und zwar in Kapitel 6, der Vers 9. Es folgt die Geschichte Noahs. Und hier steht drin, was der Noah für einer war. Noah war ein gerechter Mann. Seine Zeitgenossen fanden nichts Tadelnswertes an ihm. Er lebte beständig mit Gott. So war der Noah drauf. Und dann wissen wir, es gab die Flut, es gab die Arche. Noah und seine Familie ist gerettet worden. Und als dann das Wasser wieder zurückging und er aus der Arche kam, hat er was gemacht, als allererstes. Steht drinnen in Kapitel 8, Vers 20. Und dort steht, dann baute Noah Jahwe einen Altar, ohne große Erklärung. Dort opferte er ihm einige von den reinen Tieren und Vögel als Brandopfer. Jahwe roch den angenehmen Duft und sagte sich, nicht noch einmal werde ich nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen. Alles, was aus seinem Herz kommt, ist ja böse, von seiner frühesten Jugend an. Nicht noch einmal werde ich alles Lebendige auslöschen, wie ich es tat. Von jetzt an, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also der Noah hat sich ja bei Gott bedankt, sage ich mal mit meinen Worten, war sehr froh, dass Gott ihn gerettet hatte, es war bestimmt ein bisschen abenteuerlich, und dass er gesund und wohlbehalten wieder angekommen ist. Ne? Klar, Gott hat ihm das Versprechen gegeben, aber ich denke, wenn du so ein reiches Jahr in so einer Arche bist, in so einem Kasten, ringsrum schaukelst, du weißt, du kannst zwar rausgehen, aber du musst schwimmen, kommst nicht wieder rein. Also, war bestimmt nicht so chillig, könnte man sagen, vielleicht heutzutage. Und ich denke, da hat Apple was zu tun gehabt. Ne? Waren da noch jede Menge Passagiere mit an Bord. Jedenfalls hat Noah Gott einen Altar gebaut. Und hat Gott damit gesagt, hier, danke für deine Gnade, für deine Rettung. Und Gott hat sich auch dazu gestellt. Hat das gerochen und hat gesagt, oh ja, das machen wir nicht nochmal. Und ab jetzt gibt es Jahreszeiten, zack, zack, zack. Vielleicht auch schon davor, weiß ich nicht, aber hier steht es so drin. Und das wird nicht aufhören. Na? Gott hat ein Versprechen gegeben und Gott hat sozusagen dann noch Segen ausgesprochen. Genau, es gab im Prinzip einen Neuanfang. Ne? Und er segnet dann Noah und seine Söhne und sagt, hier, seid fruchtbar, vermehrt euch und gibt ihnen noch ein paar Anweisungen. Okay, also hier sehen wir auch jemanden, der einen Altar gebaut hat, wo Gott sich dazu gestellt hat. Dann gucken wir uns noch jemanden an und das ist der Abraham. Der hat ganz viele gebaut, werden wir gleich sehen. Aber wir gucken das mal im 1. Mose 12. Und wir nehmen ein paar Sachen raus. Wir wissen ja das von Abraham, ne, dass er ins Land Kanaan gehen sollte. Hat Gott ihm gesagt, raus aus seiner Verwandtschaft, und hat ihn gerufen, hat gesagt, hey Abraham, ich habe was mit dir vor, komm. Und der Abraham war gehorsam und hat es gemacht. Und Gott gibt ihm ein Versprechen und sagt, hier, das Land, wo du jetzt drin bist, das werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und das steht in Kapitel 12, Vers 7. Beziehungsweise, ja genau, da war der Abraham bei Sichem und da steht dort, dort ließ sich Jahwe von Abraham sehen und sagte zu ihm, dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Da baute Abraham, da hieß er noch Abraham, nicht Abraham, da baute Abraham an dieser Stelle einen Altar für Jahwe, der ihm erschienen war. Warum auch immer, was der Abraham dort gemacht hat, ob er es Gott einfach so angebetet hat und dann danach den Altar gebaut. Auf alle Fälle hat er eingebaut. Später zog er in das Bergland östlich von Bethel und schlug seine Zelte so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Auch dort baute er Jahwe einen Altar und machte so den Namen Jahwes bekannt. Aha. Dann brach er weiter auf. Dann machen wir noch einen kleinen Sprung. Und zwar Kapitel 13, Vers 4. Dort steht dann, wo er früher den Altar gebaut hatte, dort rief er den Namen Jahwes an. Nur die paar Sätze, müssen wir nicht die ganze Geschichte machen. Das heißt, wir sehen, der Abraham hat ja Altäre gebaut in dem Land, hat das Land durchzogen und der eine noch, Satz, der ist eigentlich interessant, und machte so den Namen Gottes bekannt. Und rief dort Gott an, der ihm erschienen ist. Interessanterweise gibt es dann auch noch einen Altar, der nicht so leicht von Abraham war. Das kennen wir auch alle. Ne? Als er endlich seinen Sohn Isaak hatte, sagt Gott zu ihm, hier, geh mal dort und dorthin und ich möchte den von dir haben, obwohl der Isaak eine Verheißung hatte. Und auch dort ist er hingegangen und hat es gemacht. Und Gott hat einen Widder gegeben, den er im Prinzip als Brandopfer dort dargebracht hat. Genau. Wir lesen auch, dass Isaak und Jakob auch Altäre gebaut haben. Okay. Jetzt ist mir dazu was aufgefallen. Und zwar, wenn wir noch ein bisschen weiter blättern, falsch aufgeschrieben. 2. Mose 20. Da gibt Gott ein sogenanntes Gesetz über den Altar. Und ich lese das einfach mal kurz vor. Das ist es nicht in dem Sinne, dass wir das so machen sollen. Ne? Das war das, was Gott Israel damals gesagt hat. Aber es hat eine gewisse symbolische Bedeutung, beziehungsweise es ist eine Aussage dahinter, die für uns zum Teil auch wichtig ist. Und zwar, Jahwe sagte zum, also 2. Mose 20, Vers 22. Jahwe sagte zu Mose, sagt den Israeliten, ihr habt erlebt, wie ich vom Himmel her zu euch gesprochen hatte. Das war nämlich gleich kurz davor. Darum sollt ihr keine selbstgemachten Götter neben mich stellen, weder aus Silber noch aus Gold. Macht mir einen Altar aus Erde und bringt darauf eure Schafe und eure Rinder als Brand- und Freudenopfer dar. An jedem Ort, wo ihr durch ein Opfer an mich denkt, werde ich euch nahe sein und euch segnen. Das verspricht Gott. An jedem Ort, wo ihr durch ein Opfer an mich denkt, werde ich euch nahe sein und euch segnen. Wenn ihr mir einen Altar aus Steinen bauen wollt, dürft ihr nur unbehauene Steine dafür verwenden. Wenn ihr sie mit einem Meißel bearbeiten würdet, hättet ihr den Altar entweiht. Du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit deine Nacktheit unter dem Gewand nicht zum Vorschein kommt. Gut, hier sind 2, 3 Sachen drin. Ich denke dir wenig mal kurz und dann tun wir die mal auf uns münzen. Und zwar, erst sagt Gott hier, also ihr habt es erlebt, ich habe zu euch gesprochen. Kurz davor hat Gott ihm die Gesetze gegeben. Und ihr sollt euch keine Götter machen, weder aus Silber noch aus Gold, weil das war das, was in Kanaan halt gewesen ist. Ne? Und dann sagt er, wenn er mir schon einen Altar macht, dann nehmt er einfach Erde. Und Gott sagt ganz klar, ihr sollt die Steine nicht behauen. Warum? Was steckt in uns so drin? Kann jeder an sich selber denken. Ich denke an mich. Jeder will immer der Größte und Beste und Tollste sein. Ne? Jeder will das Größte bauen und das Beste bauen und das Schönste bauen. Und hier sagt Gott gleich mal, nee, ihr baut überhaupt nichts Tolles für mich. Ihr macht das einfach so mit dem Haufen Dreck, den ich gemacht habe und gut. Es geht mir nicht um euren tollsten Altar, es geht mir nicht um euren schönsten Anstrich, es geht mir nicht um euer bestes Werk, es geht mir um euer Herz. Ne? Und dann sagt er an jeden Ort, wo ihr durch ein Opfer an mich denkt, machen wir ja, wenn wir Gott was opfern, werde ich euch nahe sein. Also Gott verspricht, dass er zu uns kommt und mit uns Gemeinschaft hat. Und uns sogar noch segnet. Und wenn wir schon einen Altar mit Stein bauen wollen, ne, wenn man Feuer drauf macht, ist das vielleicht nicht verkehrt, wenn ringsherum ein paar Steine sind, zumal noch in so einem trockenen Land da unten, dann würde die einfach so aufeinander schlichten und nicht dran rumbickern, damit die bitte schön hübsch aussehen oder sowas. Das braucht er nicht zu machen. Einfach drauflegen und fertig. Ne? Und er sagt auch ganz klar, alles, was mit Unreinheit zu tun hat, hat an meinem Altar nichts zu suchen. Das ist der letzte Satz. Okay, also merken wir uns ja einfach, es geht nicht darum, wer hat das Beste gemacht, rein äußerlich. wer hat das Schönste für Gott getan? Weil das können wir eh nicht. Sondern wir sollen an ihn denken und es geht um unsere Herzenshaltung. Okay. Und jetzt sage ich nochmal, ich denke, ich habe erstmal die Beispiele, da gibt es noch mehr, aber die brauchen nicht alle. Es geht nicht darum, dass wir vollzählig alles analysieren, sondern es geht darum, dass eine gewisse Aussage dahinter steht. Und jetzt frage ich mal, was bedeutet das für mich? Wenn wir dann weiterlesen würden, hier im Mose, da werden wir sehen, dass es eigentlich zwei Altäre gab. Ne? Den einen Altar, das war der, der draußen stand. Das war da, wo Feuer gemacht wurde. Das war da, wo die Brandopfer dargebracht wurden. Und dann gab es noch einen kleinen Altar, das war der Räucheraltar. Der war im Zelt der Begegnung drin. Und beides hat eine Aussage und beides hat eine Bedeutung für uns. Und genau, erinnert euch nochmal an das Thema, brennt dein Altar? Oder ist er aus? Beispiel bei Mose. Ne, das gibt den Sündopferaltar. Wenn der gebrannt hat, dann, das mussten die sowieso jeden Tag machen, dass sie für das Volk Sachen dargebracht haben, aber darum geht es jetzt nicht. Dann bedeutet das ja, hey, ich habe was in Ordnung gebracht. Die Leute mussten dorthin kommen, wenn sie was verzappt hatten, bestimmte Sünden getan, wo ein Opfer dafür gebracht wurde. Und dann wurde das verbrannt und mit dem Blut hat der Priester die sozusagen so ein bisschen angespritzt und das war ein Symbol dafür, dass sie ihre Sünde vergeben gekriegt haben. Ne? Also, was war hier am Kreuz? Jesus wurde dargebracht, Jesus hat sich hingegeben. Ne? Und sein Blut reinigt uns von unserer Schuld. Also auch ein Bild auf Jesus hin. Ne? Also nicht das Opfertier macht uns frei von Schuld, sondern das Blut. War schon damals bei Mose so. Hat Gott so festgelegt. Und also es musste jemand sterben, damit Sünde vergeben wurde. Genauso ist Jesus gestorben, weil er sah, als vollkommenes Opfer, da war kein Fehler, damit wir Sünde vergeben kriegen können. Genau, das ist das Erste. Und das Zweite ist der Räucheraltar. Da lesen wir zum Beispiel in Offenbarung, dass der Engel die Gebete der Heiligen auf dem Altar dargebracht hat und dass der Rauch aufgestiegen ist zu Gott. Also hat es irgendwas mit unseren Gebeten zu tun. Merken wir dann noch, kommen wir noch mehr dann. Oder auch mit Anbetung und Lobpreis, würde ich mal so dazu sagen. Und das ist also auch wieder ein täglicher Dienst. Was bedeutet das also für mich? Und da gehen wir mal ins Neue Testament, damit wir schön die Kurve kriegen. Weil es geht nicht darum, dass wir die ganzen Vorschriften wissen, sondern dass wir wissen, worum es geht und das dann auch machen. Und da kam eine Bibelstelle, die wir alle kennen. Und zwar Römer 12. Hat, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit der Andreas darüber gepredigt. Und hier steht was. Ich lese mal bloß die ersten zwei Verse vor und dann nehmen wir uns mal noch ein paar Worte raus. Also der Paulus schreibt hier an die Römer, ich spreche euch nun zu, Brüder, im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes, eure Körper als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer bereitzustellen. Erstmal kurz bis hierhin. Haben wir alle schon zigmal gehört. Wieso Opfer? Warum steht hier lebendig? Warum steht hier heilig? Wir haben es gerade gelesen, dass damals was verbrannt wurde. Da wurde was geopfert, musste was sterben. Hier schreibt der Paulus, wir sind ein lebendiges Opfer. Also wir sollen leben bleiben. Ne? Er schreibt hier was davon, dass was heilig ist. Eine Sache davon habe ich vorhin angeschnitten. Ne? Dass alles, was mit Unreinheit zu tun hat, hat dort nichts zu suchen im Opfer. Und Gott wohlgefälliges Opfer. Was war wohlgefällig? Wohlgefällig war zum Beispiel das vom Abel, was er gebracht hat, wo das Herz gepasst hat. Ne? Also man könnte jetzt hier auch sagen, wir sollen uns Gott zur Verfügung stellen, weil wir sollen ja lebendig bleiben. Wir sollen uns heiligen, also absondern von all dem Bösen und sollen ein reines Herz haben. So, das sind so die ersten drei Worte. Und was passiert dann? Dann steht, als euren, interessantes Wort bei mir, folgerichtigen Gottesdienst. Ich glaube, irgendwo steht vernünftig. An solchen Opfern hat Gott Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Genau. Das Wort bedeutet ein Resultat. Ne? Also in Mathe, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, kommt 2 raus hinten. Ne? Wenn man also 1 und 1 und 1 zusammenzählt, würde 3 rauskommen. So ist es hier. Wenn man also die 3 Sachen zusammenzählt, nämlich das Lebendige, das Heilige und das wohlgefällige Opfer, dann kommt dort raus ein Gottesdienst, der Gott gefällt. Das bedeutet es eigentlich, dieses Wort. Und dann sagt er noch was und euch nicht auf diese Zeit einzustellen oder auf diese aktuelle, was gerade so in der Welt draußen los ist, sondern dass man uns umgestalten lassen soll. Aber darum soll es erstmal nicht gehen, sondern es geht mir um die 3 Sachen. Lebendig, heilig und wohlgefällig. Also wir sollen leben bleiben, deswegen hat Gott uns ja auf der Erde geschaffen. Ne? Wir sollen uns absondern für ihn und wir sollen unseren Herzen aufpassen, dass es dort in Ordnung ist für Gott. Genau. So wird es hier in Römer 12 erklärt. Und irgendwie, finde ich, passt das zusammen mit dem, was wir von den praktischen Sachen damals gelesen haben. Ne? Also nochmal kurz Wiederholung. Ein lebendiges Opfer, weil, warum? Es ist schon jemand gestorben. In dem Fall war es kein Tier, sondern es war Jesus, der stellvertretend für uns gestorben ist. Er hat den Preis schon bezahlt, hat gesagt, hier, ich bin ohne Sünde, ich bin gestorben und ihr sollt leben. Und heilig, also gereinigt, gerecht gemacht, sündlos, durch Jesu Blut. Und das zusammen ist ein wohlgefälliges Opfer. Das ist was Gott freut. Und daraus, als Resultat, dienen wir Gott, wenn wir uns so verhalten, wenn wir das machen. Das ist dann unser Gottesdienst. Das Wort, oder aus dem Stamm von diesem griechischen Wort, kommt als heutzutage ganz normal das Wort logisch. Also wenn man sagt, na logisch, es hat Klick gemacht im Kopf, genau ist das Wort, was dort steht. Na logisch muss dann der Gottesdienst rauskommen, na logisch muss dann dort was Sinnvolles rauskommen. Na logisch muss dann Gott sich darüber freuen. Das steht dort. Und genau, das wäre im Prinzip der erste Altar. Ne? Ich gebe mich Gott zur Verfügung und ich lasse mich von ihm reinigen und heiligen. Jesus ist für meine Sünde gestorben und ich bin rein, weil er sein Blut vergossen hat. Genau. Dann habe ich aber was gesagt, es gibt noch einen zweiten Altar. Das ist der, wo nur der Priester hin durfte und die anderen haben den nicht gesehen. Das war der Altar, der später im Tempel stand und am Anfang im Zelt. Und das gucken wir uns jetzt nicht im Detail an, das ist nicht so wichtig, sondern mir geht es um das Praktische, was das für uns bedeutet. Und da kommen wir ein interessantes Beispiel. Kennt ihr auch alle? Aber seht es einfach mal aus der Sicht. Und zwar in Apostelgeschichte, Kapitel 16. So, habe ich gar nicht angemalt, ja. Nicht okay. Da gibt es eine Geschichte. Da war der Paulus unterwegs, hat sich jemand gesucht, der hieß Silas. Und da sind sie durch die Gegend gezogen und haben eine sogenannte Missionsreise gemacht. Ne? Aber das war nicht ihre Idee, sondern die wurden ausgesandt vom Heiligen Geist. Muss man mal dazu sagen. Und dann gab es in einer Stadt, wo die dort waren, eine Begebenheit. Da war eine Magd, also eine Sklavin, und die hatte einen sogenannten Wahrsagegeist. Ne? Und Paulus und Silas sind immer dorthin gegangen, dort vorbeigegangen wahrscheinlich irgendwie oder in der Nähe, sind zum Beten gegangen und dieser Geist, dem hat es nicht gefallen und er hat die Frau dazu gebracht, dass die immer schön draußen rumpelt und toll Werbung macht. Und in Paulus, da war er noch nicht so alt, ne? Und der war von seinem ganzen Gemüt her, so wie einer sein muss, der was durchreißt. Und da ging es dann irgendwann schnapp über. Und es hat ihn angepiept, dass die hinter ihm so hergebrüllt hat. Und da hat er sich umgedreht und hat befohlen, dass dieser Geist auszufahren hat. Und da sofort, nur Ruhe. Aber die Leute, denen die Sklavin gehört hat, die hatten natürlich dann Pech gehabt, weil denen ihre Einkommensquelle war weg. Und da haben die Stress gemacht, wie es oft so war hier, haben einen großen Volksauflauf gemacht, haben Rambazamba gemacht und haben dafür gesorgt, dass Paulus und Silas verprügelt worden sind, ins Gefängnis gesteckt worden sind. Obwohl sie eigentlich nichts gemacht hatten. Ne? Das Einzige war, die Herren waren sauer, dass sie kein Geld mehr hatten. Das war eigentlich der ganze Grund, so im Natürlichen gesehen. Aber seht euch mal die Gesinnung an, die Paulus und Silas hatten. Die haben also nicht im Gefängnis rumgejammert und geheult, sondern die kannten den zweiten Altar. Warum sage ich das so? Was haben sie denn gemacht? Die konnten dort kein Opfer bringen, ging nicht, weil die konnten sich nicht groß bewegen. Aber der Mund war frei und die Zunge auch. Und da steht dort in Apostelgeschichte 16, Vers 25, es war gegen Mitternacht, aha, interessante Zeit, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Also die haben richtig Lobpreis gemacht. Die haben sich wirklich dafür entschieden, gesagt, also jetzt sitzen wir hier in dem Loch. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir morgen unter der Erde oder Gott tut ein Wunder. Dann probieren wir mal das Erste. Und da haben sie sich entschieden. Ah ja, Entschuldigung. Also das Zweite. Gott tut ein Wunder. Entschuldigung. Und da haben sie sich dafür entschieden, Gott anzubeten. Das war bestimmt keine leichte Geschichte, aber es war eine Entscheidung. So, und warum haben sie das gemacht? Weil sie gewusst haben, irgendwann sind sie durch. Irgendwann wird Gott ja eingreifen. Das war ihre Sicht. Wir hören davor, dass Silas ein Prophet war. Ne? Vielleicht hat er was gekriegt von Gott. Vielleicht haben sie einen Eindruck gehabt oder Gott hat ihnen was gesagt. Betet mich an und ich werde ein Wunder tun. Kann sein, weiß ich nicht. Auf alle Fälle haben sie es gemacht. Und wir wissen ja, dass das dann so passiert ist. Ne, die haben also Gott angebetet. Interessanterweise sagt Paulus genau das Gleiche an die Epheser. Und zwar in Epheser 5, Vers 19 steht auch drin, dass wir Gott mit geistlichen Liedern anbeten sollen. Ne? Hymnen ist das eigentlich ursprünglich, das Wort. Und dann brachte Gott Hilfe und Befreiung. Interessanterweise nicht nur für die zwei. Je nach Übersetzung steht drin, dass erstmal alle Türen aufgegangen sind. Das steht fest. Und die Fesseln von den allen sind entweder locker geworden oder abgefallen. Das kann man so und so deuten, das Wort. Aber auf alle Fälle waren die Gefangenen nicht mehr so straff eingekerkert wie davor. Nicht nur Paulus und Silas, sondern alle. Und genau, das ist also ein Beispiel dafür, wie Gebet oder auch Lobpreis wirkt. So, nun nochmal kurz die zwei Sachen. Der erste Altar war außerhalb vom Zelt, außerhalb vom Tempel und hat dazu gedient, dass man dorthin gehen konnte und sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe was verkehrt gemacht und ich möchte das in Ordnung bringen. Und dann ist einem vergeben worden. Und das zweite Altar, der war im Zelt, im Tempel. Und jetzt wissen wir ja, dass Paulus geschrieben hat, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Also der zweite Altar ist in uns, weil Jesus in uns lebt. Ne? Und dort dürfen wir ihn ehren und anbeten. Wir dürfen also in unserem Herzen singen und loben zu Gottes Ehre. Machen wir manchmal. Und Gott freut sich darüber. Jetzt gucken wir uns mal noch ein anderes Beispiel an. Von jemand noch aus der Bibel. Und zwar vom David. Und da nehmen wir mal den 2. Samuel 24. Man könnte ganz viel über das Leben von David sagen, aber mir geht es um die eine Begebenheit hier. Da sehen wir genau das Gleiche. Und zwar, habe ich glaube schon irgendwas gesagt, egal. Ist überschrieben mit Davids Volkszählung. Also irgendwann so gegen, ich will sagen, Ende der Herrschaft, aber so im vielleicht zweiten Drittel oder so. Der Herrschaft von David hat er sich mal überlegt, ich könnte ja mal gucken, mal zählen lassen, wie viele Soldaten ich eigentlich so habe. Ist ja eigentlich nichts Schlimmes, weil jeder König will ja wissen, was er so von der Heeresmacht hat. Aber in dem Fall hat er David eigentlich von früher her eine andere Einstellung gehabt. Ne? Der hat seine Leute nicht gezählt, sondern der hat Gott um Hilfe gebeten und Gott hat ihm geholfen. Und hat dort darauf vertraut, dass Gott ihm hilft im Kampf und nicht, ob er ein oder zwei Männeln mehr oder weniger hat. Genau. Und hier will er aber mal die Zahl wissen. Und sein Herr des Obersten Joab, was das sein Verwandter war, dem hat das gar nicht gepasst und der ist dann stinkisch losgezogen und hat angefangen, das zu machen. Hat dafür 9 Monate gebraucht und kam dann irgendwann wieder und dann hat Joab ihm die Zahl gesagt, aber Joab hat es nicht komplett gemacht. Da hat er ein bisschen was weggelassen beim Zählen, weil ihm das einfach nicht gepasst hat. Aber daraufhin kam der Prophet Gad zum David, also und so, und David hat das Herz geschlagen. Der hat also gemerkt, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Ja, jetzt vertraue ich meine eigene Stärke, jetzt weiß ich, wie viele Leute ich habe, das ist ja so toll. Und jetzt, bitte entschuldige, bitte vergib mir. Und Gott wird ihm vergeben haben, aber es hat eine Auswirkung gehabt, weil das wurde König. Ne? Und der hat eine hohe Verantwortung gehabt. Und hier steht in Vers 10, aber jetzt schlug David das Gewissen, weil er das Volk gezählt hatte. Und er sagte zu Jahwe, ich habe mich schwer versündigt mit dem, was ich getan habe. Jahwe, vergib doch bitte die Schuld deines Dieners. Ich habe sehr unbesonnen gehandelt. Also David erkennt, dass das verkehrt war und bittet Gott um Vergebung. Da bleibt also nicht stur bei seiner Meinung, die er hat, sondern merkt, das war falsch und kehrt um. Er geht also, mal bildlich gesprochen, jetzt zum ersten Altar. Ja? Und dann gibt Gott ihm eine Antwort. Dann kommt der Prophet Gad und sagt zu ihm, hier, du kannst da was raussuchen, was passieren soll, aber es wird auf alle Fälle eine Auswirkung haben. Also entweder sollen deine Feinde über dich herrschen oder es gibt eine Hungersnot oder es gibt Pest. Und da sagt David dann ziemlich klar, also in die Hand von Menschen will ich nicht fallen, wenn, dann schlag du mich, Gott. Und Gott macht das. Es gibt eine Pest, es sind 70.000 Mann in Israel gestorben, also ganz schön krass. Und dann macht Gott aber dem David die Augen auf. Irgendwo steht mal geschrieben, dass der David ein Prophet war. Und es wird dazu eingefallen, im Neuen Testament, ich dachte mal, hey, wie kommt denn die da drauf? Aber hier zum Beispiel steht, in Vers 16, als der Engel im Begriff stand, sein grausames Werk auch in Jerusalem zu tun und die Stadt zu vernichten, hatte Jahwe Mitleid. Er sagte dem Engel, der seine Opfer unter dem Volk suchte, genug, hör auf damit. Und der Engel Jahwe stand gerade am Dreschplatz von Arauna, einem Jebusiter. Als David den Engel sah, das war bestimmt nicht lustig, der die Leute umbrachte, sagte er zu Jahwe, ich habe doch gesündigt, ich habe verkehrt gehandelt. Was haben denn diese Schafe getan? Bestrafe doch mich und meine Familie. Also David hat schon erkannt, das war mein Fehler. Und Gad sagt dann zu ihm, an diesem Tag kam Gad zu David und sagte zu ihm, geh hinauf zum Dreschplatz des Jebusiters Arauna und errichte dort einen Altar für Jahwe. Da zog David nach dem Befehl Jahwes, der durch Gad zu ihm gekommen war, hinauf. Und als Arauna hinausblickte und den König mit seinem Gefolge zu sich kommen sah, ging er hinaus und verneigte sich tief gebeugt vor ihm. Er fragte, weshalb kommt mein Herr König zu seinem Diener? Um den Dreschplatz von dir zu kaufen, sagte David. Ich will Jahwe einen Altar bauen, damit die Seuche vom Volk abgewehrt wird. Da sagte Arauna zu David, mein Herr und König, nehme und opfere, was er will. Hier sind die Rinder zum Brandopfer. Die Dreschschlitten und die Rindergeschirre können das Brennholz sein. Ich schenke dir das alles, mein König, sagte Arauna und fügte hinzu. Möge Jahwe, dein Gott, dich gnädig annehmen. Also hier sehen wir, dass der David ein ziemlich hohes Ansehen vor dem Volk hatte. Ne? Also der Arauna, das war ja den sein Einkommen, ne? Seine Rinder und seinen Dreschschlitten. Das war sein Dreschplatz. Also dort hat er sein Getreide gedroschen, damit er dann sozusagen die Körner in seine Scheune schaffen konnte, damit er was zu essen hat. Und das alles wollte er mal so schnell dem König schenken. Ist auch eine interessante Haltung der Hingabe. Nein, sagte der König, ich will es zum vollen Preis von dir kaufen. Ich will Jahwe, meinem Gott, keine kostenlosen Opfer bringen. Also David wusste, was das bedeutet, einen Altar zu bauen und Gott ein Opfer zu bringen. Dass man das nicht einfach so nebenbei machen kann mit dem, was man so findet oder was ihnen jemand anderes schenkt. Sondern es geht darum, dass einem das auch was wert ist. So kaufte David den Platz und die Rinder für 50 Schekel Silber. Er baute dort einen Altar für Jahwe, opferte Brand und Freudenopfer. Da ließ Jahwe sich für das Land erbitten und machte der Seuche in Israel ein Ende. Das ist die Beschreibung von Samuel. Das Gleiche wird aber in der ersten Chronik nochmal geschrieben. Und zwar Kapitel 21. Das lesen wir dort auch nochmal, weil das sind noch ein paar andere Aspekte ein bisschen mehr beleuchtet. Da sieht man das eine oder andere noch ein bisschen besser. Erster Chronik 21. Und zwar lese ich mal ab Vers 13. Beziehungsweise, ja genau, passt schon. Da sagte David zu Gott: Ich habe große Angst. Dann will ich lieber in die Hand Jahwes fallen, denn sein Erbarmen ist groß. In die Hand von Menschen will ich nicht geraten, hat Schwunker gesagt. Da ließ Jahwe die Pest in Israel ausbrechen. 70.000 Mann starben in Israel. Gott schickte den Engel auch nach Jerusalem, um die Stadt zu vernichten. Als dieser im Begriff stand, dort sein Vernichtungswerk zu tun, hatte Jahwe Mitleid. Er sagte dem Todesengel: Genug, hör auf damit. Da habe ich mich dann so gefragt, wo haben die das gewusst? Wieso wussten die, dass der Engel gerade dort steht und dass Jahwe gesagt hat, also Gott, Schluss jetzt, hör auf. Das hören wir jetzt gleich. Der Engel Jahwe stand gerade am Dreschplatz von Arauna, einem Jebusiter. Als David aufblickte, sah er den Engel zwischen Erde und Himmel stehen, das Schwert gezückt und über Jerusalem ausgestreckt. Also David hat den Engel gesehen, steht hier ganz deutlich, und auch, dass er sozusagen bereit war, das Gericht zu verüben. Und dann sehen wir auch was Interessantes. David und die Ältesten, also nicht nur er alleine, der Stadt hatten den Trauersack angezogen. Sie warfen sich nieder, das Gesicht auf den Boden. Also die haben sozusagen David unterstützt. Der war nicht alleine, hat zwar den Fehler gemacht, aber die haben ihn unterstützt und haben gesagt, hier, wir fasten auch mit dir, wir trauern auch mit dir, damit Gott wieder Gnade gibt mit unserem Volk. David sagte zu Gott: Ich habe doch befohlen, das Volk zu zählen. Ich habe doch gesündigt. Ich habe doch das Böse getan. Was haben denn diese Schafe getan? Jahwe, mein Gott, bestrafe doch mich und meine Familie, aber verschone dein Volk mit dieser Plage. Also hier wird das Gleiche. Der David sagt, ich habe es verkehrt gemacht. Also er ist nicht so, dass er sagt, naja, das war bestimmt jemand anders oder ach, ist nicht so schlimm. Sondern er stellt sich zu seiner Sünde und sagt, das war falsch von mir. Und ich denke, das ist ein was, wovon wir einfach lernen dürfen. Dass wenn wir schon was verzappt haben, dass wir dann auch sagen, okay Herr, ich war's, bitte vergib mir, bitte wasch mich wieder rein. Da nützt nichts, wenn man sagt, aber der andere auch. Ne? Ist ja normal. Weil wenn man das so macht, versucht man grundsätzlich erstmal dem anderen die Schuld zuzuschieben. Ne? Das hat der Adam schon so gemacht, die Eva hat es auch gemacht. Ne? Die Kinder machen es auch immer. Und ja, aber wir sollen das nicht so machen. Sondern wenn wir was verkehrt gemacht haben, sollen wir dazu stehen und sagen, bitte Herr Jesus, vergib mir. Und dann lese ich mal die Geschichte noch fertig. Der Engel Jahwes hatte Gad befohlen, David zu sagen, er sollte zum Dreschplatz des Jebusiters Arauna hinaufgehen und dort einen Altar errichten. Warum gerade dort? Da ging David hinauf, wie Gad ihm im Namen Jahwes befohlen hatte. Achso, vielleicht noch kurz davor. Das ist nicht immer ganz zeitabfolgemäßig, so wie wir das vielleicht sehen. Ne? Manchmal wird hier erstmal die Geschichte im Groben erklärt und dann nochmal im Detail, damit man sie besser versteht. Und genauso ist das jetzt. Ne? Da ging David hinauf, wie Gott ihm im Namen Jahwes befohlen hatte. Arauna drosch gerade Weizen aus. Als er sich umblickte, sah er den Engel. Also auch der Arauna hat den Engel gesehen, der dort jetzt bereitstand, Gericht zu üben. Seine vier Söhne liefen weg und versteckten sich. Nun kam David zu Arauna. Als dieser aufschaute und ihn erkannte, ging er David vom Dreschplatz aus entgegen und verneigte sich tief gebeugt vor ihm. David sagte ihm: Gib mir den Dreschplatz, denn ich möchte Jahwe einen Altar darauf bauen. Ich will ihn dir zum vollen Preis abkaufen, damit die Plage vom Volk abgewehrt wird. Hier sehen wir das Gleiche. Arauna erwiderte: Nimm ihn dir. Mein Herr und König möge tun, was er für richtig hält. Hier sind die Rinder zum Brandopfer, die Dreschschlitten können das Brennholz sein und der Weizen das Speisopfer. Ich schenke dir das alles. Nein, sagte der König, ich will es zum vollen Preis von dir kaufen. Ich will dir dein Eigentum nicht für Jahwe wegnehmen. Ich will keine kostenlosen Opfer bringen. Also wieder das Gleiche. David gab Arauna 600 Schekel Gold für das ganze Grundstück. Warum sind die zwei unterschiedlichen Zahlen? Egal, lass mal so stehen, darum geht es nicht. Sondern dort baute David Jahwe einen Altar und opferte Brand- und Feueropfer. Dabei rief er zu Jahwe. Und jetzt kommt's. Und Jahwe antwortete ihm mit Feuer, das vom Himmel auf dem Brandopferaltar fiel. Also David hat bloß den Opferaltar hingestellt. Und Gott hat das Feuer angemacht und hat dadurch gezeigt, ich nehme es an, dein Opfer. Jahwe befahl den Engel, das Schwert wieder einzustecken und er steckte es in die Scheide. Damals erkannte David, dass Jahwe ihn erhört hatte und dass er ihm auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna opfern durfte. Die Wohnung Jahwes, die Mose in der Wüste angefertigt hatte, und der Brandopferaltar befanden sich zu dieser Zeit noch auf der Anhöhe bei Gibeon, also ein anderer Hügel bei Jerusalem. David wagte es nicht mehr, dorthin zu gehen, um Gott zu befragen. So sehr hatte ihn die Angst vor dem Schwert des Engel Jahwes gepackt. Deshalb hatte David gesagt, hier soll das Haus Gottes entstehen, das Haus Jahwes und der Brandopferaltar für Israel. Kurz zusammengefasst, also David hat was verkehrt gemacht, hat es in Ordnung gebracht und Gott hat eigentlich eine riesen Gnade draus gegeben, weil er hat damit bestimmt, wo der Tempel mal gebaut wurde. Oder wird. In dem Fall war es ja bei David noch die Zukunft. Na? Und David hat nicht einfach nur gesagt, ja, mach mal, sondern hat gesagt, hey, es geht mir um Opfer. Ich habe was verkehrt gemacht, ich muss das in Ordnung bringen. Und genau, die Zahlen können wir noch mal ganz kurz andeuten. Ne? Also 50 Schekel sind theoretisch 50 Tagelöhner, also 2 Monatslöhne, ist also nicht besonders viel. Ich würde behaupten, das war das Geld für die Rinder und für das Zeug da drumherum. Und hier steht was von 600 Schekel Gold. Das ist ein bisschen mehr. Das sind ungefähr 6,5-7 Kilo Gold. Das ist also ungefähr 1 Million Euro jetzt heutzutage. Das war dann sicherlich das Grundstück. Dann passt das nämlich auch ein bisschen zusammen. Ja? Weil der David war ein König. Also für den war das Pinhatz. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber das könnt ihr selber nachforschen, wie viel er Geld hatte. Es war, er hat es nicht einmal gemerkt, dass er das Grundstück gekauft hat. Als das, wenn er sagt, es war ein Opfer. Es war wirklich ganz, 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 ganz wenig. Aber ist egal. Im Verhältnis war es der Kaufpreis, dem das Grundstück wert war, und es war ein fairer Preis. Und darum geht es. Nee, wir können Gott sowieso nicht mit unseren Taten irgendwie beeindrucken. Das geht eh nicht. Und wir können uns auch nichts erkaufen. Sondern es geht um eine Herzenshaltung. Und das hat der David hier ganz klar gesagt. Ich will Gott keine kostenlosen Opfer bringen. Also nach dem Motto, mein Kollege schenkt mir was und ich gebe es als Opfer und dann sage ich, guck mal Gott, was ich Tolles für dich gegeben habe. Das hat mich gar nichts gekostet. Ne? Darum geht es Gott nicht. Und Gott hat dem David mit Feuer geantwortet. Das finde ich interessant. Das lesen wir ab und zu mal in der Bibel, dass Gott ein Feuer angemacht hat. Und dann kam mir so ein Vergleich. Deswegen habe ich das gesagt und habe ich auch darüber geredet jetzt. Und zwar ist es nicht so, dass wir uns das wünschen, wenn wir beten oder wenn wir anbeten, dass Gott mit seiner Gegenwart kommt, dass Gott mit seinem Feuer kommt, dass Gott Veränderung schenkt, dass Gott sein Licht anmacht, dass er andere Leute erfasst. Ist es nicht das, was wir uns genauso wünschen? Und ich denke, so sinnbildlich ist das das, was die hier damals erlebt haben, was Gott uns damit zeigen will, hey, ich mache das so. Und wenn man sich das anguckt, was wir jetzt ab und zu mal wieder gehört haben und uns in Erinnerung gerufen haben von dieser Strategie von John Molinde, ist es eigentlich genau das, was Gott ihm gesagt hat. Und auch das, was er gepredigt hat, dass Gott nämlich im Geistlichen dort Feuer macht und dass dann hier Licht ist. Und genauso hat Gott das schon im Alten Testament gemacht. Nur, dass es halt da im Natürlichen war und die Leute gesehen haben. Und jetzt ist es erstmal, sag ich mal, deswegen habe ich gesagt, der Altar ist in uns. Ne? Gott verbindet, sag ich mal, durch den Heiligen Geist unser Herz mit seinem Herzen. Und dann ist es ringsherum hell. Und das möchte er. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich war. Ja. Genau. Und David, behaupte ich, kannte beides. Da kannte einmal den Opferaltar, weil das hat er jetzt hier gezeigt, dass er es macht. Aber Irgendwo bei Saul steht, dass David täglich auf der Harfe gespielt hat. Täglich hat er Gott angebetet. Der hat also täglich seine Beziehung zu Gott gepflegt und hat dafür gesorgt, dass der, ich sag mal, zweite Altar brennt und dass es darauf ein Rauchopfer, ein Dankopfer, ein Lobopfer für Gott gibt, eine Anbetung. Und das sehen wir auch im ganzen Leben von David, dass ihm das sehr, sehr wichtig war und dass er das umgesetzt hat mit verschiedenen Sachen. Aber darum geht es heute nicht im Detail, sondern es geht ums Grundsache. Also der zweite Altar ist im Tempel, der zweite Altar ist in unserem Herzen. Das sind die Sachen, die wir zu Gott bringen. Das sind unsere Gebete und unser Lobpreis. Aber hier gibt es eine Bedingung. Wenn wir am ersten Altar vorbeigehen, hat der zweite Altar keine Wirkung. Das sehen wir bei Abel und Kain ganz deutlich. Ne? Wenn es in unseren Herzen nicht in Ordnung ist, wenn die Sünden oder die bösen Sachen nicht in Ordnung gekommen sind, dann brauchen wir Gott kein Rauchopfer zu bringen. Dann brauchen wir Gott keinen Lobpreis zu machen. Dann brauchen wir Gott nicht irgendwie mit unseren Gebeten zu bestürmen, weil das beißt sich. Und da wird Gott nicht drauf antworten. Genau, kommen wir gerade. Irgendwo steht sogar, ja, da gibt es einige Bibelstellen dazu. Genau. Also darauf kommt es an, dass wir den ersten Altar nutzen, dass wir das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, nämlich dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass wir das annehmen. Und dass wir nicht versuchen, den besten Altar zu bauen, die Steine schön zu bauen, vielleicht noch mit Marmor mit rein zu machen, damit das alles schön glänzt und glitzert. Guck mal Gott, was ich Tolles gemacht habe. Nee, Gott hat gesagt, ein Haufen Erde reicht mir. Es geht mir um dein Herz. Jesus hat das Opfer gebracht. Du brauchst dich nicht davor besonders einkleiden oder mit einem Hochzeitsgewand dort auftanzen oder ein besonderes Auto kommen und sagen, Herr Jesus, jetzt komme ich extra zu dir gefahren. Ich bin mal bitte, ne? Sondern es geht um dein Herz. Und das Werk ist vollbracht. Was wir machen müssen, wir müssen uns genauso verhalten wie David und sagen, Herr, ich habe gesündigt. Ich beuge mich vor dir. Ich nehme das an. Ich habe es verkehrt gemacht. Und dann reinigt er uns. Und dann haben wir Zugang zu dem zweiten Altar. Und das ist doch das, was wir wollen. Dass Gottes Gegenwart diese Stadt erfüllt und die Menschen ebenfalls zu ihm zieht, damit auch sie von ihrer Sünde loskommen. Na? Und noch was Interessantes kommen wir. Und zwar in Apostelgeschichte. Kapitel 15, Vers 16. Ich springe heute mal ein bisschen hin. Ja? Da gab es eine Debatte bei den Aposteln in Jerusalem und da sagt der Jakobus was. Und zwar steht er in Vers 15, nee, 16, Entschuldigung. Danach will ich zurückkehren, sagt der Herr, und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Steht noch ein bisschen mehr. Ich denke, das hat auch mehrere Bedeutungen, aber mir kam das so, wo ich mich hier da vorbereitet habe, dachte ich, Herr, warum steht dort, ich will die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen? Er hätte auch schreiben können, ich will die Herrschaft Israels wieder aufrichten. Er hätte auch schreiben können, ich will den Tempel wieder aufbauen. Hat er alles nicht. Es steht dort, ich will die Hütte Davids wieder aufbauen. Was war das also dann? Der David durfte keinen Tempel bauen, sondern hat nur das Zelt gehabt. Und was war ihm wichtig? Es war der Lobpreis, es war die Gemeinschaft mit Gott. Das will Gott wieder aufrichten, dass wir wieder mit ihm zusammen sind. Na? Wie gesagt, hat bestimmt noch mehr Bedeutung, aber ich lasse es jetzt mal bei dir einstehen. Und dann steht hier weiter, aus ihren Trümmern werde ich sie wieder errichten, damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Ne? Also auch wir dürfen hier dran mit Anteil haben. Gott will das tun. Genau. Dann gibt es noch eine Stelle im Neuen Testament, wo es um den Altar geht. Und hier wird auch nochmal ganz klar getrennt. Und zwar in Hebräer 13, Vers 10. Habt ihr bestimmt auch schon mal alle gelesen. Und da steht was. Wir haben einen Altar, an dem die Priester des irdischen Heiligtums keinen Anteil haben. Also hier geht es um unser Herz. Hier geht es nicht um die natürlichen. Vielleicht war zu dem Zeitpunkt noch der Tempel da, weiß ich nicht. Darum geht es nicht. Es geht hier darum, dass jemand schreibt, wir, also die Christen, also die, die gerettet sind, die, die Jesus gehören, wir haben einen Altar, an dem die Priester des irdischen Heiligtums keinen Anteil haben. Warum? Weil wir das Opfer von Jesus angenommen haben. Er lebt jetzt in uns. Ja. Und dann in Vers 15 geht es weiter. Durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer bringen. Denn das Lob aus unserem Mund ist unser Bekenntnis zu ihm. Ne? Hier sehen wir so ein bisschen die Kurve, dass wir in unserem Herzen Gott anbeten sollen. Dass das ein Altar ist, wo das Licht an sein soll, wo es brennen soll. Ja? Genau. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei der Überschrift. Brennt dein Altar. Na? Brennt der erste? Schön. Dann hast du was in Ordnung gebracht. Brennt der zweite? Noch besser. Dann hast du Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was wir eigentlich alle wollen, denke ich. Genau. Also so wie Gott gesagt hat, ne, an jedem Ort, wo ihr an mich denkt, werde ich euch nahe sein und euch segnen. Und das ist doch das, was eigentlich jeder Papa mit seinen Kindern machen will. Oder jedes Elternteil, sage ich jetzt mal so, in dem Sinne Mama oder Papa. Ne, weil wir doch unsere Kinder lieb haben. Und genauso liebt uns doch Gott. Und sagt, hey, wenn du zu mir kommst, ich freue mich drüber. Ich hab dich lieb. Ich segne dich. Schön, dass du bei mir bist. Aber wir sehen halt, dass es da gewisse Bedingungen gibt. Ja? Und dass die Leute aber in der Bibel, von denen wir jetzt gehört haben, die ein gerechtes Leben geführt haben, dass die in Gott begegnet ist, dass sie Gemeinschaft mit ihm hatten und dass sie Gutes bewirkt haben. Und dass Gott schon von Anfang an gleich gesagt hat, hey, es kommt auf euer Herz an. Passt auf, wenn da was drin ist, was nicht in Ordnung ist, dann könnt ihr nicht zu mir kommen. Und es geht immer erst zum ersten Altar, die Sachen in Ordnung zu bringen und dann zum Zweiten. Und zum Zweiten dürften wir eigentlich gar nicht hinkommen, sondern nur durch Jesus, weil er für uns gestorben ist. Ne? Er ist dort reingegangen, er hat sein Blut im Himmel, ich sag mal, dargebracht und hat Sühnung für uns bewirkt. Er hat dazu bewirkt, dass dieser Fluch, den damals Adam aufgeladen gekriegt hat, weil er im Prinzip gesündigt hat, dass der weg ist, dass der abgewaschen wurde. Ne? Weil Leben für Leben. Jesus ist gestorben, damit wir leben dürfen. Adam hat es verkehrt gemacht und musste sterben. War sozusagen unter der Herrschaft vom Tod. Aber durch das Blut Jesu ist es dieses Anrecht weggewaschen worden. Und wir dürfen frei sein. Genau. Und vielleicht noch als letztes. Anderes Beispiel, dass wir im Prinzip die andere Seite nicht vergessen. Na, Israel in der Wüste hat viel erlebt. Wunder, kurz davor, jede Menge. Und dann kaum war der Mose mal ein paar Tage weg, haben sie gedacht, jetzt machen wir wieder den Spaß, den wir immer gemacht haben. Und ich denke, das sollte auch eine Warnung und eine Ermahnung an uns sein, dass wir es nicht leichtfertig nehmen, sondern dass wir einfach ernst bleiben und treu bleiben in der Spur. Ne? Weil Gott hat es nicht lustig empfunden und hat er ziemlich schnell eingegriffen. Hat zu Mose gesagt, hier geh runter, das Volk ist abgehauen, hat es erledigt. Mit meinen Worten mal gesagt. Und da sehen wir genau das. Ne? Die haben sich dort erfreut, haben ihren Spaß gemacht und sind in ihrer Unreinheit, haben sie Hurerei getrieben. Und das hat Gott ganz klar gesagt, das hat nichts mit mir und mit meinem Altar zu tun. Und das ist so eine Sache, denke ich, wo mir jeder von uns heutzutage genauso widerstehen müssen. Manchmal geht es vielleicht leichter, manchmal geht es schwerer. Manchmal tappt man sich, dass man dort irgendwo einen Fleck abgekriegt hat. Dann lasst es uns in Ordnung bringen. Aber lasst es nicht mit den Flecken rumlaufen. Genau. Okay. Ich denke, war jetzt ein bisschen querbeet, aber ich hoffe, so die Kernaussage kam rüber. Und dass wir halt wieder Gemeinschaft haben dürfen mit Gott. Durch seine Gnade. Brennt dein Altar? Fragezeichen. Ja, danke, Herr Jesus, für deine Gnade und danke für dein Wort, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich zeigst, wo unser Altar brennt oder wo unser nicht brennt. Herr, wo er wieder angezündet werden muss oder wo er in Ordnung gebracht werden muss. Ich bitte dich, dass du uns weiter deinen Weg führst, so dass wir dir nahe sind, Herr Jesus, dass wir Gemeinschaft mit dir haben und dass dein Wille in unserem Leben geschieht in allem, Herr. Du hast uns befreit, du hast uns erkauft, du hast für unsere Sünden bezahlt und hast uns freigemacht, Herr Jesus. Und wir gehören dir. Du bist unser Herr. Und deinen Willen möchten wir gerne tun und dir wollen wir gerne Freude machen. Danke für deine Gnade. Danke auch für diesen Gottesdienst, Herr. Danke für deinen Segen und danke für das Geschenk deiner Nähe, Herr Jesus. Und ich bitte dich auch um deinen Schutz und deine Bewahrung, Herr, für heute und auch für die ganze kommende Woche für uns alle. Danke für deine Gnade auf unserem Leben, Herr Jesus. Amen.